Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Inzwischen haben wir das vorletzte Kapitel des Johannesevangeliums erreicht, also Kapitel 20. Es berichtet unter anderem darüber, wie Maria von Magdala morgens in aller Frühe das Haus verlässt. Wahrscheinlich hat sie eine ziemlich schlaflose Nacht hinter sich, denn die Ereignisse vom vorletzten Tag stecken ihr noch in den Knochen. Aus allernächster Nähe hat sie mit angesehen, wie Jesus, ihr Herr, von römischen Soldaten gekreuzigt wurde. Unter großen Qualen hauchte er sein Leben aus, starb am Kreuz wie ein Schwerverbrecher. Am ersten Tag der jüdischen Woche, also am Sonntag, macht sich Maria von Magdala nun also früh am Morgen auf, um das Felsengrab zu besuchen, in das man den Leichnam Jesu hineingelegt hat. Doch als sie dort ankommt, ein Riesenschreck. Jemand hat den Stein, mit dem das Grab verschlossen wurde, zur Seite gerollt und den Leichnam Jesu anscheinend gestohlen. Geschockt läuft sie weg und benachrichtigt Simon Petrus und einen anderen Jünger, vermutlich Johannes. Die beiden gehen mit ihr zum Grab und stellen fest, tatsächlich, der Verstorbene ist nicht mehr da. Aber im Grab liegen die Leinentücher, in die er gewickelt worden war. Wer würde einen Leichnam stehlen, indem er ihn zuerst von den Tüchern befreit, die durch ein besonderes Salböl fast wie eine zweite Hülle den Körper umgeben? Für Johannes steht fest, Jesus ist offenbar von den Toten auferstanden. Simon Petrus und Maria von Magdala scheinen dagegen noch zu zweifeln. Als Maria wieder alleine ist, fängt sie an zu weinen, schaut in das leere Grab und sieht darin auf einmal zwei Engel sitzen. »Sie haben meinen Herrn weggenommen«, klagt sie, »und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Da tritt auf einmal von hinten ein Mann an sie heran, den sie zuerst für den Gärtner hält. Doch dann stellt sich heraus, es ist ihr auferstandener Herr. Der letzte Bibelvers, den ich in der vorangegangenen Sendung aus Johannes 20 vorgelesen habe, lautet: Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Gleich geht es hier weiter mit dem darauffolgenden Vers, also mit Vers 19 aus Johannes 20. Man kann wohl davon ausgehen, dass sich die Nachricht von der Auferstehung Jesu wie ein Lauffeuer im engsten Kreis seiner Jüngerinnen und Jünger herumgesprochen hat. Wobei der eine oder die andere sicher gewisse Zweifel daran hegten, ob die ersten, die dem Auferstandenen begegnet waren, nicht vielleicht doch ihrem eigenen Wunschdenken erlegen waren. In Kapitel 20 des Johannesevangeliums wird berichtet, dass sich eine ganze Anzahl an Jüngern abends versammelten, vermutlich um über die aktuelle Situation zu beraten und darüber, wie es nun weitergehen sollte. Vers 19. Am Abend aber, dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. In dieser Versammlung sitzen vermutlich auch diejenigen beieinander, die sich zwei Tage zuvor still und leise aus dem Staub gemacht haben, als ihnen die Situation zu brenzlig wurde. Auch jetzt noch haben sie Angst. Die Türen zu ihrem Versammlungsraum sind nicht nur geschlossen, sondern auch verriegelt. Die Anwesenden haben Angst, dass der Hass der jüdischen Führer, der ihren Herrn mit voller Wucht getroffen hat, auch sie treffen könnte. Doch plötzlich tritt der auferstandene Jesus mitten unter sie und begrüßt sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Mir ist beim Lesen der Bibel aufgefallen, dass diese Art von Begrüßung fast immer dann Verwendung findet, wenn das Übernatürliche das Natürliche berührt. Friede sei mit dir oder fürchte dich nicht, sind häufig die einleitenden Worte, wenn ein Mensch eine beängstigende Situation erlebt, weil Gott ihm ganz nahe kommt. Doch dann wird ihm signalisiert, manchmal durch einen Engel, Gott hat Gutes mit dir vor, du brauchst dich nicht zu fürchten, er kommt in friedlicher Absicht. Fürchte dich nicht, hatte zum Beispiel Jesus zu Simon Petrus gesagt, als er ihm ankündigte, ihn zum Menschenfischer zu machen. Fürchte dich nicht, bekam auch der Priester Zacharias zu hören, als ihm von einem Engel die Geburt seines Sohnes Johannes angekündigt wurde. Und mit denselben Worten bekam Maria die Mitteilung, dass sie, obwohl noch Jungfrau, einen Sohn zur Welt bringen sollte. Auch in der Situation, die in unserem Bibeltext beschrieben wird, gibt es allen Grund, sich zu fürchten. Denn Jesus klopft nicht an die verschlossene Tür, als er seine Jünger aufsucht, sondern tritt plötzlich mitten unter sie. Sein verherrlichter Leib, der in gewisser Weise fast so etwas wie ein Merkmal der Auferstehung ist, macht dies möglich. Im Gegensatz zu Maria von Magdala, die den auferstandenen Herrn zunächst nicht erkannte, sondern ihn für einen Gärtner hielt, haben die versammelten Jünger offenbar kein Problem, ihn zu erkennen. Aber sein plötzliches Auftauchen ist für ihn Grund genug, die Jünger mit den Worten zu beruhigen: Friede sei mit euch. Aus unserem Bibeltext lese ich nun Vers 20. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Tja, die Jünger erkannten offenbar ihren Herrn. Aber was wir als verherrlichten Leib bezeichnen, irritierte sie doch sehr. Jesus war verändert, und dennoch waren die Nägelmale und die durchbohrte Seite zu erkennen. Wirklich zu verstehen ist das kaum. Ebenso wenig wie das, was den Christen für den Zeitpunkt prophezeit wird, wenn sie mit einem neuen Körper versehen ihrem Herrn begegnen werden. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief: Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, also den bereits Verstorbenen, entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wie dieses auf den Wolken in die Luft entrückt werden geschehen soll, ist ebenfalls ein Rätsel und ebenfalls nur mit einem neuen, einem veränderten, einem verherrlichten Leib denkbar. Auch im 1. Korintherbrief ist das ein Thema. Da stellt Paulus die Frage: Wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Einige Verse danach ist dann zu lesen: Gott gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Zurück zu unserem Bibeltext im Johannesevangelium Kapitel 20. Jesus hat den Jüngern also seine Nägelmale und seine durchbohrte Seite gezeigt. Vers 21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Vorhin habe ich Ihnen von meiner Beobachtung erzählt, dass Grußworte wie »Fürchte dich nicht« oder »Friede sei mit euch« häufig dann Verwendung finden, wenn, allgemein gesprochen, das Übernatürliche und das Natürliche sich berühren. Das geschieht hier meines Erachtens auch. Das Übernatürliche hat sich abgespielt, als Gott der Vater seinen Sohn auf die Erde sandte, um den Menschen Gottes Willen kundzutun und sie für ihn zu gewinnen. Diese Aufgabe sollen nun die Jünger übernehmen. Eine wahrhaft himmlische Aufgabe, von der sich Menschen jedoch leicht überfordert fühlen können. Deshalb sagt Jesus hier noch einmal: Friede sei mit euch. Das signalisiert: Habt keine Angst. Ich werde dafür sorgen, dass euch diese Aufgabe nicht überfordert. Ja, wenn ihr meinen Willen tut und den Willen meines Vaters im Himmel, werdet ihr inneren Frieden finden. Dazu fallen mir zwei wichtige Verse aus dem 11. Kapitel des Matthäusevangeliums ein. Dort wird Jesus mit den Worten zitiert: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der erste vorgelesene Vers entspricht hier, wenn man so sagen will, dem ersten Friedensgruß in unserem Bibeltext im Johannesevangelium. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist ein Zuspruch, den Jesus wie ein Geschenk an die Jünger und auch an uns heutzutage übergibt. Der zweite Vers aus dem Matthäusevangelium entspricht in gewisser Weise dem zweiten Friedensgruß im Johannesevangelium. Dieser zweite Vers lautet: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, und dann, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier geht es also um ein Tun des Menschen, das Ruhe für die Seele verspricht. Ganz ähnlich der zweite Friedensgruß im Johannesevangelium. Er ist ebenfalls verbunden mit der Erwartung, dass etwas getan wird. Denn Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Anders ausgedrückt, die Erquickung bzw. der Seelenfrieden entsteht in der Gemeinschaft mit Jesus, indem man seinen Willen tut, indem man sein eigenes Kreuz auf sich nimmt und sich von Jesus senden lässt. Aus Kapitel 20 des Johannesevangeliums lese ich nun Vers 22. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Wenn das Übernatürliche auf das Natürliche trifft, wenn ein Mensch sozusagen mit einer himmlischen Aufgabe betraut wird, dann hat dieser Mensch zunächst mal allen Grund dazu, sich zu fürchten. Doch dann auch wieder nicht, weil Gott ihn niemals mit dieser Aufgabe allein lässt. In dem gerade vorgelesenen Vers ist davon die Rede, dass Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist gibt, der ihnen zur Seite stehen soll. Wie Sie vermutlich wissen, kommt es eigentlich erst am 50. Tag nach der Auferstehung Jesu zur Ausgießung des Heiligen Geistes, dem sogenannten Pfingstereignis. Ich denke, dass das, was hier in Vers 22 beschrieben wird, einfach charakteristisch ist für die kurze Übergangszeit, in der die Jünger Jesu damals lebten. Diese Übergangszeit umfasst die Zeitspanne vom Tod und der Auferstehung Jesu bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes am jüdischen Pfingsttag. Die Ausdrucksweise im gerade vorgelesenen Vers 22 mutet recht seltsam an. Jesus blies seine Jünger an und sagte dann: Nehmt hin den Heiligen Geist. Dieses ganz besondere Anblasen gibt es nur an einer einzigen weiteren Stelle in der Bibel, und zwar im ersten Buch Mose. Dort wird berichtet, dass Gott dem Adam den Odem des Lebens, also den Lebensatem, einblies. So wie Adam dadurch sein menschliches Leben geschenkt bekam, so bekamen die Jünger wohl im übertragenen Sinne geistliches Leben geschenkt. Ich komme zu Vers 23 in unserem Bibeltext. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Obwohl die Aussage dieses Satzes klar zu sein scheint, gibt es doch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. So schrieb etwa im 16. Jahrhundert der französisch-schweizerische Reformator Johannes Calvin: Als Christus den Aposteln die Anweisung gab, Sünden zu vergeben, hat er ihnen nicht das übertragen, was sein ausschließliches Vorrecht ist. Denn es ist seine Sache, Sünden zu vergeben. Er befahl ihnen nur, die Vergebung der Sünden in seinem Namen zu verkündigen. Daran scheint wirklich etwas Wahres zu sein. Denn nirgendwo in der Apostelgeschichte oder in den Briefen des Neuen Testaments ist davon die Rede, dass ein Apostel als jemand auftritt, der von sich aus Sünden vergeben kann. Vielmehr verkündigen die Apostel, dass Sündenvergebung möglich ist, und zwar durch den Kreuzestod Jesu. Jesus ist am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben, damit sie nicht selbst für ihre Sünden bezahlen müssen. Zur Zeit des Alten Testaments wurden Opfertiere geschlachtet, um Gott gnädig zu stimmen. Aber aus meiner Sicht war das Darbringen von Opfergaben nicht viel mehr als eine zeichenhafte Handlung, die auf das vollkommene Opfer Jesus Christus hinweist. Was die Menschen damals bekamen, war demnach sozusagen Sündenvergebung auf Kredit. Zurück zu Johannes Calvin und seiner Deutung von Vers 23, in dem es heißt: Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Eines dürfte klar sein, die Vollmacht, anderen Menschen die Sünden zu vergeben, ist an eine sehr enge Gemeinschaft mit Gott gebunden. Die Jünger können nicht frei nach persönlichem Gutdünken dem einen die Sünden erlassen und dem anderen die Sündenvergebung verweigern, sondern sie tun es im Auftrag Gottes. Und das ist wahrhaft eine verantwortungsvolle, zugleich aber auch ehrenvolle Aufgabe. Denn die Jünger müssen sich sicher sein können, dass sie den Menschen nicht nur etwas Frommes zusprechen, sondern wirklich einen Tatbestand schaffen. In diesem Zusammenhang möchte ich an die Verantwortung erinnern, die Jesus auch an die Christen heute überträgt. Wenn Christen diese Verantwortung nicht ernst nehmen, bleiben sie den anderen Menschen das Evangelium schuldig. Und das wiederum kann dazu führen, dass diese Menschen ihre Sünden nicht erkennen und auch nichts von der Möglichkeit der Vergebung erfahren. Zurück zum Bibeltext. Daraus lese ich jetzt Vers 24. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Über den Grund, warum sich Thomas nicht bei den anderen Jüngern aufhielt, wird hier nichts gesagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er ein Einzelgänger war. Was wiederum dazu geführt haben mag, dass er sich selbst sozusagen abnabelte von der Auferstehungshoffnung, die in den anderen Jüngern schon seit den Morgenstunden aufkeimte. Seit eben einige Leute davon erzählten, dem auferstandenen Jesus begegnet zu sein. Tja, und natürlich hatte Thomas auch nichts davon mitbekommen, wie Jesus dann am Abend den versammelten Jüngern erschien. Lassen Sie es mich mal so sagen. Manch ein ungläubiger Thomas würde seine Zweifel verlieren und könnte mutiger in die Zukunft blicken, wenn er sich weniger zurückziehen würde. Denn die Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern schenkt Mut, stärkt den Glauben und korrigiert auch manch falsche Auffassung. Aus diesem Grund heißt es im Hebräerbrief: Lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Schön, dass sich die Glaubensgeschwister von Thomas nicht abgewendet haben, sondern sich weiterhin um ihn kümmern. Sie erzählen ihm, was sie erlebt haben. Vers 25. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Tja, ganz schön heftig, wie Thomas sich hier äußert. Und wahrscheinlich merkt er nicht einmal, wie sehr er sich selbst durch seinen Unglauben bestraft. Während die anderen sich über die Auferstehung Jesu freuen und wieder mit Zuversicht ins Leben gehen, pflegt er weiter seine Trostlosigkeit. Weiter ab Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Ich könnte mir vorstellen, dass dem Thomas in diesem Augenblick ein tiefer Seufzer entfuhr, der nichts anderes besagte als: Ach Herr, wenn ich doch nur früher geglaubt hätte, dass du tatsächlich lebst. Im Bibeltext wird hier nicht einmal erwähnt, ob Thomas tatsächlich die Wundmale Jesu berührt. Möglicherweise war das überhaupt nicht mehr nötig, weil Thomas seine Zweifel kurzerhand über Bord warf. Der Bericht über den ungläubigen Thomas, der zu einem glaubenden Thomas wird, gibt mir die Zuversicht, dass Gott auf ernst gemeinte Zweifel von Menschen gern eingeht. Anders verhält es sich jedoch mit vorgeschobenen Zweifeln, die jemand mehr oder weniger als Vorwand benutzt, um dem Willen Gottes nicht Folge leisten zu müssen. Ich lese weiter ab Vers 29. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dann fügt der Verfasser des Johannesevangeliums in einer Art Schlusswort hinzu: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Was Johannes, der mutmaßliche Verfasser des Johannesevangeliums, hier schreibt, ist eine gute Erklärung dafür, warum die vier neutestamentlichen Evangelien in vielen Punkten voneinander abweichen. Jesus hat, besonders in den letzten 3 Jahren seines Lebens, so viele Zeichen vollbracht, so viel gepredigt und so viele Menschen geheilt, dass niemand einen vollständigen Bericht darüber verfasst hat. Jeder der 4 Evangelisten hat seine spezielle Auswahl getroffen. Und gerade das Johannesevangelium weist viele Besonderheiten auf, weil Johannes davon ausgehen konnte, dass seine Leser mindestens eines der älteren Evangelien schon kannten. Allen 4 Evangelisten gemeinsam ist jedoch, was Johannes hier im letzten Vers des Kapitels auf den Punkt bringt. Nichts über Jesus wurde aufgeschrieben, um der viel zitierten Chronistenpflicht Genüge zu tun, sondern, Zitat, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das letzte Kapitel des Johannesevangeliums berichtet über weitere Begegnungen zwischen dem auferstandenen Jesus und seinen Jüngern. Nicht nur in der Umgebung von Jerusalem, wo Jesus gekreuzigt und begraben wurde, sondern auch in Galiläa am See Genezareth erscheint er ihnen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.